NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. November 1940. Das Warschauer Ghetto wird abgeriegelt.
Still, still, lasst uns schweigen. Gräber wachsen dort, die Feinde haben sie gepflanzt. Es führen Wege weit von hier, doch führt kein Weg zurück. Und der Vater ist verschwunden und mit ihm das Glück. Still, still, freu dich nicht, Kind, dein Lachen könnte uns verraten.
Ein Gedicht aus dem Warschauer Ghetto. Wie wenige andere steht dieser Ort für Angst, Verzweiflung, Resignation, Verachtung, Brutalität, Gewalt. Aber eben auch für Menschlichkeit, unglaublichen Mut und das Beharren auf Würde. Vor 2 Jahren öffnet hier, mitten in Warschau, das Museum der Geschichte der polnischen Juden. Marzena Swirska bietet Führungen auf Deutsch an.
Wir sehen hier an dieser Wand viele Bekanntmachungen und Verordnungen. Diese bezogen sich vor allem auf die jüdische Bevölkerung. Dass sie eine Armbinde mit dem Davidstern tragen sollen, dass ihre Bankkonten beschlagnahmt werden. Und der Höhepunkt war die Gründung der Ghettos.
Als im Herbst 1939 das Deutsche Reich 2/3 von Polen besetzt, geraten so viele Juden unter deutsche Herrschaft wie nie zuvor. SS- und Wehrmachtssoldaten schneiden orthodoxen Juden die Bärte ab, demütigen sie, es kommt zu einzelnen Erschießungen. Anfangsexzesse, so hoffen die meisten, die Deutschen brauchen doch jede Arbeitskraft im Krieg. So scheint Unterordnung die beste Überlebensstrategie. Nur wenige fliehen.
Ein großes Problem, das die polnischen Juden im Zweiten Weltkrieg haben, ist, dass sie von dieser deutschen Politik überrascht werden.
Stefan Lehnstedt vom Deutschen Historischen Institut in Warschau.
Weil man im Ersten Weltkrieg mit den Deutschen als Besatzern sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Die Deutschen, die 1915 Warschau erobern, bringen hier tatsächlich einen Fortschritt, Emanzipation für die Juden. Und trotz der schlechten Nachrichten, die es natürlich aus Deutschland gibt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Deutschen so etwas machen wie ein Ghetto, wie später den Massenmord. Das heißt, man erliegt noch einer Illusion.
Die nationalsozialistischen Besatzer zwingen alle Juden Polens in 400 Ghettos. Das größte davon, für 450.000 Menschen, entsteht mitten in Warschau. Abgetrennt vom Rest der Stadt durch eine Mauer, deren Bau die Juden selbst bezahlen müssen. Die Nazis nennen es den jüdischen Wohnbezirk. Doch es ist ein großes Gefängnis. Auf unerlaubtes Verlassen steht die Todesstrafe. Heute, vor 75 Jahren, wird das Ghetto offiziell abgeriegelt.
Ihnen fällt hier wahrscheinlich auf, dass diese Räume ziemlich beengt sind. Den Autoren der Galerie ging es auch darum, in diesen Räumen auch diese Atmosphäre der Übervölkerung, diese Beengtheit nachzuspüren.
Es bleibt für uns heute kaum vorstellbar. 146.000 Menschen pro Quadratkilometer, 6 bis 7 pro Zimmer. Unter ihnen auch Marcel Reich-Ranicki, der als junger Mann aus Deutschland nach Polen deportiert wird.
Das Leben im Ghetto war vor allem gekennzeichnet durch eine ungeheure Enge. In den Filmen wird das immer falsch dargestellt, dass immer so viel Platz auf der Straße. Es gab keinen Platz auf der Straße.
TBC, Typhus und Fleckfieber breiten sich unter solchen Bedingungen aus. Die Nazis deuten das perfide um in ihrem Sinn. Als Rechtfertigung, warum das Ghetto vom Rest der Stadt abgetrennt werden musste.
Und was dann das spezifisch Nationalsozialistische ist, dass der Jude als solcher quasi die Krankheit ist. Die Seuche wird also mit dem Menschen gleichgesetzt.
Allgegenwärtig ist auch der Hunger. Am Straßenrand betteln Kinder mit aufgeblähten Bäuchen. Jeden Morgen liegen hunderte Leichen vor den Türen und werden in Massengräbern beerdigt. Nur dank eines umfangreichen Schmuggelsystems ist ein Überleben überhaupt möglich. Reiche und Arme hat man ins Ghetto gepfercht, Gläubige und Ungläubige, Zionisten, Linke, Konservative und Politische. Doch für alle gilt:
Das Heute ist schlimmer als das Gestern, aber immer noch besser als das Morgen.
Aber gleichzeitig gibt es auch ein jüdisches Leben in diesen Ghettos. Unter all diesen schrecklichen Bedingungen schaffen es die Menschen, so etwas wie ihre Würde zu bewahren.
Da gibt es Selbsthilfeorganisationen, geheime Schulen, Theater. Ein Sinfonieorchester spielt Beethoven, Mozart und Brahms. Dokumentiert hat all das Archiv des Emanuel Ringelblum, Ein Untergrundarchiv über das Leben im Ghetto, für das auch Marcel Reich-Ranicki tätig war.
Dann gab es auch Kabarets im Ghetto, in kleinen Cafés, sehr traurige Kabarets. An eine Kabarettnummer erinnere ich mich, die vielleicht charakteristisch ist. Eine Art Dialog zwischen einem kleinen Kind und der Mutter. Sag mir, Mutter, wie sieht eine Kuh aus? Wie sieht eine Ziege aus? Wie sieht ein Baum aus? Eine Tanne oder eine Eiche?
Überhaupt die Kinder. Die allgegenwärtige Angst vor dem Terror der SS prägt die Erinnerung der wenigen Überlebenden. Johanna Kaltmann, damals 12.
In unserem Haus lebte eine Lehrerfamilie mit ihrem gelähmten Vater. Im Frühjahr 1942, da weckte uns nachts das scharfe Gebell deutscher Kommandos. Das ganze Haus erstarb. Dann hörten wir ein verzweifeltes Stammeln, das Splittern von Scheiben. Der Rollstuhl mit dem Greis wurde aus dem Fenster gestoßen. Und gleich darauf der entsetzliche Aufschlag im Hof. Seit dieser Nacht habe ich so etwas wie ein schwarzes Loch in meinem Gedächtnis.
Natürlich haben viele bei der Religion Zuflucht gesucht. Ich möchte aber fast annehmen, dass die Zahl jener, die Atheisten wurden, größer war. Es besteht wohl das Recht des Individuums, die Frage zu stellen, wo es einen Gott denn eigentlich gäbe, wenn derartiges passieren kann.
Und die deutsche Seite? Zuständig für den Terror sind SS-Männer, darunter viele aus Litauen oder der Ukraine. Für viele Wehrmachtssoldaten auf dem Weg zur Ostfront und für zivile Besatzer wird das Ghetto aber zu einem Ort, den man gesehen haben muss.
Man sollte nicht vergessen, dass beispielsweise die Organisation Kraft durch Freude durchaus organisierte Bustouren durch das Warschauer Ghetto anbietet, wo man also sich bequem von seinem Bus aus anschauen kann, wie die jüdischen Leichen auf der Straße liegen. Und natürlich wurde das genutzt. Das wollten die Deutschen sehen.
Viele berichten davon nach Hause mit ganz unterschiedlichen Bewertungen.
Also von Abscheu, von der klaren Erkenntnis, was hier passiert, ist nicht richtig, bis hin zu Zustimmung. Jetzt kriegen die Juden endlich, was sie verdienen.
Die deutsche Führung sieht das Ghetto allerdings nur als Zwischenstation. Im 500 Kilometer entfernten Berlin hat man längst die Endlösung beschlossen. Ins Ghetto gelangen Berichte von Massenerschießungen im Osten und ersten Experimenten, polnische Juden mit LKW-Abgasen zu töten.
Keiner hat geglaubt daran. Man hielt es für völlig ausgeschlossen, für Gräuelmärchen.
Der von den Deutschen eingesetzte Judenrat mit seinem Vorsitzenden Adam Czerniakow hofft lange darauf, mit Beschwichtigungen viele Mitbürger retten zu können. Doch im Juli 1942 ergeht der Befehl, dass sich von nun an täglich 6.000 bis 7.000 Juden am Umschlagplatz einzufinden haben. Zur Umsiedelung, wie es heißt. Den Ausgehungerten werden 3 Kilo Brot und 1 Kilo Marmelade versprochen.
Natürlich, das war ein Trick der Nazi-Propaganda, denn in Wirklichkeit wurden sie in das Vernichtungslager Treblinka, ca. 80 Kilometer nordöstlich von Warschau, abtransportiert. Und Adam Czerniakow wusste auch, was es bedeutet. Er hat Selbstmord begangen, weil er eigene Leute in den Tod nicht schicken wollte.
Spätestens jetzt wissen alle, was Umsiedlung bedeutet. Doch wenn die Ghettobewohner nicht freiwillig zum Umschlagplatz kommen, werden sie in Razzien zusammengetrieben und in die Güterwaggons geprügelt. Die deutsche Vernichtungsmaschinerie arbeitet effektiv. In 7 Wochen werden fast 300.000 Menschen aus dem Warschauer Ghetto in Treblinka vergast. Zurück im Ghetto bleiben 35.000 meist junge Menschen, die offiziell für deutsche Betriebe arbeiten, und etwa 25.000 wilde Bewohner, die sich irgendwo vor den Deportationen verstecken konnten. Alle wissen, ihre Vernichtung ist nur aufgeschoben. Erst jetzt wird so etwas wie der Gedanke an Widerstand realistisch. Bis dahin war klar:
Wenn der Aufstand losbricht, bedeutet es, dass alle umgebracht werden. Und solange man die Hoffnung hat, dass noch welche überleben, macht man den Aufstand nicht, weil man die anderen Opfer nicht provozieren möchte.
Doch nun lassen sich vor allem junge, politisch links stehende Gruppen nicht mehr aufhalten. Lieber im Kampf sterben als in der Gaskammer, das ist ihr Ziel. Monatelang planen sie ihren Aufstand ohne Hoffnung auf einen Sieg. Denn man hat nichts außer ein paar Pistolen, selbstgebaute Molotow-Cocktails und Sprengfallen. Auf der anderen Seite stehen hochgerüstete SS-Truppen. Als die am 19. April 1943 das Ghetto endgültig räumen wollen, geschieht das für die Besatzer Undenkbare. Balkonen, Dächern und Fenstern geraten die SS-Kolonnen unter heftiges Feuer. Ein deutscher Panzer geht in Flammen auf. SS-Generalmajor Jürgen Strob notiert:
Die jüdischen Aufständischen beschossen Panzer und Fahrzeuge und bewarfen sie mit Molotow-Cocktails. Im Verlauf einer halben Stunde waren unsere Einheiten zerschlagen und demoralisiert.
Am folgenden Tag geraten die Angreifer in eine gewaltige Sprengfalle. Dutzende SS-Männer sterben, der Rest rennt um sein Leben. Im Ghetto weht eine blau-weiße Fahne der zionistischen Bewegung. 750 Aufständische trotzen 2000 Angreifern. Sie nutzen die verwinkelten Ghettogassen perfekt für den Häuserkampf. In Berlin tobt Heinrich Himmler, Reichsführer SS.
Es geht darum, dem Feind Verluste zuzufügen. Insofern bewirkt der Aufstand etwas, weil es eine sehr kleine, sehr schlecht ausgerüstete Gruppe schafft, einen deutlich überlegenen Feind fast 3 Wochen hinzuhalten.
Im Radio hören die jüdischen Kämpfer noch, dass die Nachricht vom Aufstand die Welt erreicht hat. Erst dann gelingt es der SS, mit Flammenwerfern, Panzern und Luftunterstützung den Widerstand zu brechen. Strob lässt das gesamte Ghetto in Schutt und Asche legen und meldet nach Berlin:
Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr.
Nur etwa 60 Ghettokämpfer und wenige hundert andere Juden haben sich, meist durch die Kanalisation, auf die arische Seite retten können und sind der Vernichtung entgangen. Marcel Reich-Ranitzky kann schon einige Monate vor dem Aufstand dort untertauchen. Bis zur Befreiung Ende 1944 bleibt er wie alle anderen in Lebensgefahr.
Ich habe nicht einen Augenblick ernsthaft daran gedacht, dass ich den Krieg überleben werde. Und das ist auch ein ungewöhnlicher Zufall. Ich bin auch als einziger von meiner ganzen Familie übrig.
Es gab Polen, die den Juden geholfen haben. Für die Hilfeleistung drohte eine Todesstrafe. Es gab aber auch unter den Polen Menschen, die die Juden fürs Geld verraten und erpresst haben.
Der Aufstand im Ghetto aber, das erste Mal in ganz Europa, dass sich in einer Großstadt Zivilisten gegen die Nazi-Besatzer erheben, hat Folgen. Historiker Stefan Lehnstedt.
Dieser Aufstand wird einer der Gründungsmythen des Staates Israel. Wir Juden, wir sind nicht schwach, wir sind nicht die Schafe auf der Schlachtbank und wir kämpfen auch effizient, effektiv.
Große Teile des ehemaligen Ghettos sind heute im Warschauer Stadtbild kaum mehr zu erahnen. Überbaut vom Vorzeigeviertel Muranow aus kommunistischer Zeit und den glasverspiegelten Hochhäusern des polnischen Wirtschaftsbooms. Im Herzen des Geländes gibt es jedoch einen großen freien Platz. Hier steht das neue Museum der Geschichte der polnischen Juden mit seiner spektakulären Architektur, seiner hochmodernen multimedialen Ausstellung und seinem besonderen Anliegen. Tourguide Marzena Swirska.
Seitdem es eröffnet wurde, 2013, wurde dieses Museum zu einer der architektonischen Visitenkarten von Warschau. Zum ersten Mal werden 1000 Jahre der gemeinsamen polnisch-jüdischen Geschichte gezeigt.
Es ist eine schwierige Geschichte, mitgeprägt vom polnischen Antisemitismus. Das Museum ist der erste offizielle Versuch, sich dieser Geschichte zu stellen. Auch vor dem Hintergrund, dass von 3,3 Millionen polnischen Juden im Jahr 1939 nur 300.000 überlebt haben und von diesen nur wenige Tausend in Polen geblieben sind. Das neue Museum steht genau gegenüber des Denkmals für Mordechai Anielewitsch und die anderen Ghettokämpfer. Jenes Denkmal, vor dem Willy Brandt 1970 auf die Knie gefallen ist. Wenige Tage vor seinem Tod mit 23 Jahren hat Anielewitsch, Anführer des Aufstands im Warschauer Ghetto, geschrieben:
Was wir erlebt haben, lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Zweimal zwangen wir die Deutschen, das Ghetto fluchtartig zu verlassen. Der Traum meines Lebens ist jedenfalls schon in Erfüllung gegangen, denn das Ghetto verteidigt sich.
Das Denkmal zeigt, wie die Menschen gestorben sind, wie die Menschen gekämpft haben. Das Museum ehrt diese Menschen, indem es zeigt, wie ihre Vorfahren gelebt haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die Abriegelung des Warschauer Ghettos heute vor 75 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.